Audio Piazza.
Unsere Redaktion ist zu klein. Was hier vorliegt, geben wir von uns, schweren Herzens. Und auf den alten Schultern eine Last, wie von Scheitern, ist zu behalten. Hannah Müller und andere. Den Druck der Erfahrung, dass für die einfachen Gemüter immer 0 gleich 0 ist, teilen wir mit Hölderlin gegen Schiller. Brief aus Frankfurt am Main, Jena, Frühjahr 1797. Und werden ihn späthin zu vermitteln suchen. Was vor uns liegt, wird schrecklich. Der Sog aus dem Bildschirm entzieht sich römischem Recht. So wie wir heute lernen, werden wir morgen leiten. Verdi war Komponist. Ich entschuldige mich bei allen, die ich aufgrund mangelnder Erfahrung verleitet habe, sich in einem Maße selbst auszubeuten, das für mich unvertretbar ist. Paul für die Mikroredaktion. Ja, was ihr da gerade gehört habt, liebes Auditorium, war das Editorial zur allerersten Ausgabe der Mikro. Und die Mikro ist unser heutiges Thema. Willkommen bei der Audiopiazza. Wir sind bei Folge Nummer 9, glaube ich. Naja, steht ja dann in der Überschrift. Eure Moderatoren heute sind Marv, hallo.
Guten Tag.
Und ich, Felix. Und wir haben heute zwei, naja, sagen wir mal, alteingesessene Mikroredakteurinnen dabei. Doch nicht so alteingesessen, ihr steht im Kopf.
Nee, also es gibt irgendwie, also mich, ich bin so eine Art Urgestein irgendwie und Katharina ist sozusagen das zukünftige Projekt, was aus der Mikro entsteht.
Ach so, okay.
Das heißt, wir sind hier sozusagen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Doppelung. Ja,
genau. Okay, herzlich willkommen also.
Hallo.
Ja, dann fangen wir doch gleich dabei an, wenn du sagst, du bist das Urgestein. Wie kommt es denn, dass du, wie kamst du zum Mikro oder... Wie kam es überhaupt zur Mikro?
Ja, also wie es direkt zur Mikro kam, kann ich eigentlich auch nur noch aus so Erzählungen rekonstruieren, die mir zugetragen wurden. Und zwar gab es zunächst also eine ABM-Stelle für diese Redaktionsleitung. Das war der Andreas Paul, das Vorwort, was ihr gerade gehört habt. Ne? Und ja, so wie wir das jetzt hier irgendwie anhand der Hefte rückverfolgen können, irgendwie hat sich die Mikro wohl irgendwann 2001 gegründet. Und Mikro hat sich eigentlich als Name erstmal irgendwie über die Jahre fortbehalten, einfach weil wir das ja fanden, dass es ein Ausdruck ist von kleinteiligen Sachen, die aber trotzdem nach einer Art Veräußerung schreien durch ein Mikrofon. Und deshalb fanden wir den Namen eigentlich immer ganz, ganz spannend und haben ihn genau deshalb auch immer beibehalten. Und ja, ich kam zur Mikro 2005. Das heißt, 4 Jahre später. Und da waren sie dann schon angelangt bei der Ausgabe 20. Ne? Das ist irgendwie diese grüne Ausgabe, die uns hier vorliegt, vorne drauf mit einem Aschenbecher zum Ausschneiden. Und zwar war das das Projekt die M18 für zu Hause. Ne? Mhm. Damals wurde in der M18 noch geraucht. Und man hat dann hier so Ausschneidebögen für dreckige Gläser, ne, alte Aschenbecher und so. Und also das Problem M18 begleitet uns irgendwie so lange, wie es die M18 gibt. Ne? Und das ist eigentlich auch ganz, genau, auch ganz witzig irgendwie, weil das so die erste Ausgabe war, mit der ich mich sozusagen irgendwie bei der damals noch 8-köpfigen Redaktion mit einem Text beworben habe. Also das ist nicht mehr so ganz irgendwie wie heute, jeder kann mitmachen, Hauptsache jemand macht mit, ne? Sondern man musste sich noch mit einem Text bewerben. Und die damalige Redaktionsleitung, das war die Hanna Reifgerst, die jetzt bei Ostlicht Filmproduktionen dabei ist. Und die haben auch eine, ja, mittlerweile auch so Filmproduktionen bei Arte laufen und so, also Mediengestalterin. Visuelle Kommunikation hat sie studiert. Und genau, das war eigentlich damals eine sehr interdisziplinäre Truppe, also aus Bauingenieuren, Architekten, Gestaltern. Und ich war sozusagen eins der wenigen Medienmitglieder. Also so dieses, das später sozusagen die ganze Medienkultur dann immer nur noch Mikro gemacht hat, irgendwie hat sich dann irgendwie damals, zumindest 2005, irgendwie noch unter anderen Verhältnissen abgezeichnet. Da war es tatsächlich noch eine interdisziplinäre Redaktion.
Das heißt, du warst sozusagen schuld daran, dass es dann zum Medienkulturblatt wurde, oder?
Ja, ich war schuld, aber ich war auch sozusagen die Sitzengelassene, weil nämlich damals von der 8-köpfigen Redaktion tatsächlich alle ins Praktikum, ins Ausland oder eben sonst wohin gegangen sind, ja. Oder eben fertig geworden sind. Und da gab es dann also ja auch nochmal so eine wunderbare Auslandsmikro, das heißt irgendwie, das war die Ausgabe 20.1 und da waren dann irgendwie, war so eine Erdkugel vorne drauf mit und dann gab es die ganzen Berichte irgendwie von den Leuten von unterwegs. Ne, so. Und das war dann eben so die erste... ja, wo ich dann irgendwie so ein bisschen das Nachsehen hatte, weil ich natürlich hier in Weimar saß und alle anderen waren weg. Und ja, dann fortan gab es ein bisschen auch eine Umgestaltung der Mikro.
Ja. Du hast es ja auch gerade schon kurz vor der Aufnahme gesagt, es herrschte im Prinzip schon immer ein gewisser Mangel bei der Mikro. Man hat es ja so ein bisschen auch im Vorwort rausgehört, dass eigentlich immer Leute gesucht wurden. Da war es ja auch gerade vor kurzem sehr kritisch, wie ist denn die aktuelle Situation gerade?
Ja, also die aktuelle Situation ist, dass wir natürlich im letzten Jahr erstmal einen großen Mangel erzeugen mussten, um jetzt wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Also genau, da ja, ist es vielleicht eigentlich auch nochmal ganz interessant, dass wirklich das Editorial von der letzten Ausgabe auch nochmal gegenzuhalten irgendwie. Die titelt nämlich irgendwie mit der Ausgabe Bildet Redaktion. Ne? Und das haben wir eigentlich auch wörtlich genommen und wollen jetzt im kommenden Jahr aus neuen Mitgliedern, aus einer ja wieder verstärkt interdisziplinären Redaktion einfach auch ein neues Projekt anstoßen, was auch gar nicht mehr Mikro heißt.
Tatsächlich, gibt es da schon neue Namensideen?
Genau, die neue Namensidee ist, und ich hoffe irgendwie, dass... bleibt auch noch dabei irgendwie. Aber es ist vielleicht ein Namensentwurf und das ist erstens, zweitens, drittens.
Aha. Also 1.2.3.
Okay. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, also da steckt natürlich ein Konzept dahinter, das sehr komplex ist. Aber wir versuchen es mal einfach zu erklären. Und zwar, wie Manu schon gesagt hat, soll das Ganze mehr interdisziplinärer aufgebaut werden. Und daher wollten wir so einen so offen wie möglichen Rahmen geben, um da ganz verschiedene wissenschaftliche Ansätze auch unterzubringen. Das heißt, den künstlerischen, den theoretischen und den technischen, sagen wir mal. Und dieses erstens, zweitens, drittens ist quasi eine Grundform wissenschaftlichen Arbeitens auf allen Ebenen. Immer man macht eine Gliederung, man macht irgendwie eine zeitliche Abfolge, man macht ein Schema, man muss irgendwie erstmal anfangen. Ja. Mit erstens, zweitens, drittens, dann kann es ja weitergehen und sonst wie. Und deswegen, das ist so die Idee, einen ganz einfachen Rahmen zu bilden und darin eben die Leute wirken zu lassen und machen zu lassen, ob jetzt streng wissenschaftlich oder verrückt künstlerisch.
Okay, interessant.
Genau. Ja, und zum anderen ist natürlich dieses erstens, zweitens, drittens auch das, was wir ja im Endeditorial der letzten Mikro auch angekündigt haben irgendwie. Also ich kann es vielleicht einfach nochmal vorlesen, dann haben wir hier auch ein paar irgendwie Lesepassagen drin. Also die Mikro ist ja auch ein großes Leseorgan gewesen, ne? Das muss man ja auch irgendwie sagen, dass die irgendwie von der WG-Küche bis hin irgendwie zum Falken, dass die halt so ziemlich
bei
überall...
Bei uns war die im Zeitschriftenständer auf der Toilette, ne?
Ja, also genau, es war auch eine Klolektüre.
Aber das war eine gute Bibliothek, also das sollte jetzt keine Beleidigung sein.
Auf jeden Fall war es also nichts Kurzweiliges irgendwie, glaube ich, also dann eher für längere Geschäfte. Genau. Und zwar heißt es im letzten Editorial, mit dem wir uns auch von der Mikro verabschiedet haben. Liebe Mikro, wir haben 1000 Dinge von dir lernen dürfen, sie frei als Workflow-Odyssee arrangieren können und zu guter Letzt von dir erfahren, wie man all die schönen Worte und Bilder in ästhetisch-intertextuellen Anordnungen unterbringt, um schließlich fähig zu sein, in endlosen Querverweisen zu denken. Die Trilogie hatte 3 Ursachen. Alle Guten sterben mit 27 und wir konnten es einfach nicht mit ansehen. Darum wünschen wir dir zu deinem 27.3. alles Gute von Herzen und hoffen, dass du dich bis zu deinem 27.452. gut hältst. Ein weiterer Ausgangspunkt war das Bauhausjahr 2009. Wir sammelten uns als Arbeitskreis, versuchten mit Zirkel und Dreieck deine Ausmaße zu umreißen und finden nun zur finalen Form, dem Cursor, den Text auslöst, welcher sich im Raster dieser Ausgabe Wort um Wort vervielfältigte. Schließlich verriet uns der hier versuchte Dreischritt das Geheimnis des Zeitungsmachen. Texte zu sammeln, Material zu recherchieren und diese in eine temporäre Sinneinheit zu überführen, die letztlich nie vollständig sein kann. Mit dieser, deiner vorerst letzten Ausgabe, überträgt sich diese Lücke in uns. Wir haben dich vom Stuko der Bauhaus-Universität nur ausgeborgt und geben dich heute an all die neuen Geister dieser Universität zurück. Wir danken dir für die sonderbaren Formate, die wir mit dir planen durften, die Nächte, in denen wir nicht von deiner Seite weichen konnten und das Gefühl der Unvollständigkeit, das uns immer wieder auf neue Ideen bringt. Soweit ein Zwischenstand. Sayonara Melmark, Sayonara Ronda.
Ja, genau. Danke. Da kamen jetzt schon viele Stichpunkte auf, die wir gleich noch alle erklären können. Ich fange doch mal an mit deinem 27.3. Geburtstag im Prinzip. Das habe ich mir auch schon mal gefragt, das ist die 27. Ausgabe und davon der dritte Teil.
Genau.
Warum habt ihr euch eigentlich dafür entschieden?
Ja, wir haben so gedacht, irgendwie eigentlich jeder, der was Gutes vorhat, muss mal irgendwann in seinem Leben eine Trilogie gemacht haben. Und dann haben wir halt so gedacht, okay, dann machen wir wirklich eine Trilogie. Und das fing halt an, also ja, mit der Ausgabe, die ihr hier seht. Ne, das ist ein kleines...
Genau, die Hörer hier sehen.
Die Hörer hier sehen können. Ne, das ist ein kleines schwarzes Notizheft, also nicht besonders spektakulär. Ne, aber wenn man es aufschlägt, kann man es eigentlich schon sehen auch. Ne?
Da klebt dann doch eigentlich immer ein Bild drauf von Woody Allen oder so. Ne?
Genau, also ja. Das fehlt jetzt hier. Ich habe hier sozusagen die Rohausgabe irgendwie, weil alles bei der Mikro war ja auch immer handgemacht. Ne? Das heißt irgendwie, wir saßen an jeder Ausgabe immer noch mal mit 14 Arbeitsschritten danach, ne? Ja. Und haben dann so für alle 1000 Ausgaben eben auch noch mal so eine Art
gefaltet
Produktionskette irgendwie gemacht.
Gerade bei der Ausgabe war richtig viel drin. Da war noch ein Foto mit Klammer drin, Lesezeichen angeklebt, ein Lesebändchen war doch auch drin. Ne?
Genau, Fotos
geknüpft,
eine Eintrittskarte, irgendwie verschiedene Stempel waren noch drin und ja, es waren auch noch so Texte reingetackert, die wir vergessen hatten. Aber natürlich nicht, das war natürlich alles Konzept.
Ja, ja, natürlich.
Nee, genau. Und das war sozusagen der erste Teil der Trilogie, wo wir gesagt haben, okay, das heißt eben 1000 kleine Dinge. Mhm. Und dann haben wir halt so gesagt, okay, das wird jetzt eben der erste Schritt. Also erstmal sammeln. 1000 Dinge sammeln. Und der zweite Schritt war dann irgendwie, okay, wo versammelt man diese 1000 Dinge? Das war die Arbeitsraum-Mikro.
Das war diese hellblaue
mit einem Heftstreifen.
Hefter, genau.
An dem sich leider auch einige Leute verletzt haben. deshalb findet man sie jetzt hier auch nicht mehr. Wir haben die natürlich sofort eingestellt. Nee, also das war natürlich auch eine Eigenproduktion, selbst kopiert, selbst geheftet.
Ja.
Und deshalb ist die leider auch vergriffen. Also es gibt noch irgendwo so ein Muster.
Also ich habe eine.
Ach, sehr gut. Nee, ein Fan.
Ja, das war, ich bin aufmerksam geworden direkt bei der Movie Lounge, als ich angefangen habe, vor 2 Jahren. Da haben sie mir alle Ausgaben, die es da noch gab, in die Hand gedrückt. Könnte es auch du gewesen sein, natürlich. Und die liegen jetzt noch bei mir zu Hause.
Ja. Genau. Ja, und und Ende der Trilogie war dann sozusagen hier die blaue Ausgabe. Ne? Mhm. Also, dass wir eben gesagt haben, okay, wie kann man jetzt 1000 kleine Dinge, Arbeitsplatz und wir machen eine Zeitung zusammenbringen. Und das war dann eben sozusagen Konzept, wie produziert man aus einem Arbeitsumfeld unter dem Zuhandensein von 1000 kleinen Dingen, die einen da so umgeben, dann eine Zeitschrift.
Ja.
So, also das ist ganz witzig, weil es, also selbst die letzte Ausgabe hat ja eben auch 2 Teile. Also die hat eben Texte und dann nochmal einen Anhang, also in dem nochmal verwiesen wird auf Material, was sich aus jedem Text immer nochmal ergibt. Also Zitate, die nicht verwendet wurden, Artikel, die man dazu noch gefunden hat und Querverweise. Auch manchmal Sachen, die damit gar nichts zu tun haben. Also, weil, was macht man irgendwie, wenn man einen Artikel schreibt? Man fängt natürlich auch manchmal an, wahllos in seinem Rechner rumzuklicken. Ne? Und das ist dann irgendwie ganz lustig, dass wir so dachten, okay, eigentlich tut man an einem Artikel nie was anderes, als unkonzentriert zu arbeiten. Also, man während man schreibt, passieren 1000 andere Sachen immer nochmal nebenbei. Und die sind sozusagen hier immer nochmal mitverarbeitet.
Ja, ich fand die Aufmachung so schön, dass ich mir schon immer vorgenommen habe, irgendwelche Seminararbeiten so abzugeben, wenn ich die Zeit gehabt hätte, am Ende der Ferien noch was so zu basteln. Aber vielleicht kommt der Tag noch.
Wobei man sagen muss, dass diese genialen Ideen, also mit dem Gummiband, wir haben ja, also man kann den Anhang, der hier noch eingeheftet ist, der ist mit so einem Gummiband von so einem Hängeregisterordner irgendwie abgeknüpft. Also der ist mit so einem Gummiband versiegelt. Das heißt, man kann den Anhang auch rausnehmen und ihn komplett umsortieren, ne? Also nach eigenen Präferenzen neu ordnen. Und die Idee mit dem Gummiband hatte dann letztlich die Druckerei. Also wir haben immer nach so einem Format gesucht, wie kann man was temporär einheften, aber doch nicht irgendwie in so eine endlose Ordnung überführen. Und dann haben die halt gesagt, ja, ach, dann machen Sie doch so ein Gummiband da rein.
Das wurde ja gedruckt von der Gutenberg-Druckerei, ne? Die hier direkt nehmen. War das bei allen Ausgaben so oder habt ihr euch auch mal andere gesucht?
Also wir hatten eigentlich ja die Kesslers als unsere Stammdruckerei sozusagen, weil die einfach irgendwie so immer so nett waren und so Sonderwünsche irgendwie eingeräumt haben zu einem total studentisch fairen Preis. Aber Ja, irgendwann war es eben tatsächlich so, dass wir auch ein bisschen aufs Geld gucken mussten und die Mikro auch natürlich mit diesen ganzen Sondersachen irgendwie unter dem Preis nicht mehr zu realisieren war. Und dann hat nämlich nebenan der große Riese hier gesagt irgendwie, ja, ach, wir drucken ja die TLZ, wir haben ja eine Menge Geld, ne, auf der Kante irgendwie. Und wir können euch natürlich Vergünstigungen geben, die euch Kessler nicht geben kann. Und dann mussten wir notgedrungen wechseln, aber es war vielleicht auch mal ganz gut, einfach auch mal, weil wir haben also tatsächlich irgendwie bei Gutenberg auch eine ganz gute Beratung für manche Formate und Sondersachen bekommen. Mhm. Und also ich glaube, in Fachkompetenz nehmen sie sich natürlich beide nichts, die Druckereien, aber es war einfach hier nebenan dann plötzlich billiger.
Ja. Mhm. Eine andere Sache, die in dem Editorial gerade erwähnt wurde, viele verschiedene Formen, man sieht es auch, also die hören natürlich jetzt nicht, wir haben einen riesen Stapel an verschiedenen Mikroausgaben hier. Eine Zeit lang war es in A4-Format und die Gestaltung der Titelseite immer relativ gleich, dann gab es irgendwann A5, also ungefähr A5, mit einer ähnlichen Gestaltung, aber es sind auch quadratische, also in Plattencover-Form dabei oder eine riesengroße, das dürfte A2 sein, wo dann die CD beilag, richtig? Oder eben dieses kleine schwarze Notizheftchen, also besonders die letzten drei Ausgaben stachen ja sehr heraus aus der Form und das andere waren immer einfach besondere Ausgaben oder hattet ihr einfach nur Lust, mal eine andere Form zu machen? Beziehungsweise waren das die, wo du schon dabei warst?
Also,
das war die 24 hier zum Beispiel, die große quadratische.
Also ich muss ehrlich gestehen, dass Not macht ja erfinderisch.
Ja.
Und das war dann natürlich so, also dass die Mikro, bis ich kam, immer in ihren geregelten Formen eigentlich lief. Ne? Das heißt irgendwie, wir hatten eigentlich tolle Kategorien. Also man kann das an der hier irgendwie auch nochmal sehen. Also bis dahin war die Mikro auch tatsächlich die Plattform studentischer Initiativen. Das heißt, das war also das Organ des Stukos und natürlich auch für alle Tätigkeitsberichte der Initiativen das große Forum an sich. Ne, irgendwie. Und da gab es dann so tolle Kategorien auch, also Uni-Dschungel, da waren halt meistens irgendwie ja Berichte vom Space Kid-Head Cup, vom Bode-Cup oder eben einfach von der Aktion an der grauen Wand, an der Bibliothek, da waren ja mal diese Eier angeklebt, irgendwie, also halt irgendwie solche kleinen Sachen oder dann eben irgendwie auch, wenn es eine Professur zu wenig gab, das heißt, wenn es irgendwie Schräglage gab, zum Beispiel in der Fakultät Gestaltung, dann wurde das unter der Kategorie Uni-Dschungel halt immer Uni-Dschungel. Uni-Dschungel halt irgendwie ausgelebt, ausgeschrieben, ausgedehnt. Und dann gab es noch die Kategorie Weimar von unten. Da wurde halt zum Beispiel hier in der Ausgabe gibt es ein Porträt über das Lichthauskino. Da wurden sozusagen immer wichtige Weimarer Institutionen thematisiert, vorgestellt. Ja. Ne? Oder zum Beispiel gab es auch einen Artikel, warum man plötzlich irgendwie auf dem Rasen der Klassikstiftung im Ilmpark kein Frisbee mehr spielen darf und so. Ne?
Da wurde ich überlege gerade, gab es nicht vor ein, zwei Semestern auch ein Modul, das Weimar von unten hieß? Mir war so bei den Mediengestaltern. Vielleicht haben sie sich sogar daran orientiert. Vielleicht liege ich auch gerade völlig falsch. Kann man nochmal nachrecherchieren.
Das wäre mal interessant. Ja. Weil, ich weiß.
Ich dachte, das war so eine Art Stadtführerprojekt, wo dann Audioguides aufgenommen wurden.
Ja, und ich weiß noch, wir waren total empört, aber wir konnten natürlich nichts dagegen machen.
Weil es gerade kein Mikro gab.
Genau. Wir waren ja mittellos. Ne? Ja. Was sollte man machen? Ne? Irgendwie. Wir konnten auch nicht beweisen, dass wir Weimar von unten als Wortkombination patentiert hatten. Und genau, und dann gab es immer auch noch die Kategorie Rest der Welt, ne? Was immer Reiseberichte waren von Leuten, die gerade unterwegs waren im Auslandssemester.
In Jena oder in Wimmenau.
Genau, oder die mal nach Jena gefahren sind und geguckt haben, was da so geht. Ne, so. Und dann gab es auch immer eine Kategorie, die hieß Lyrics. Also da haben Leute richtig Gedichte geschrieben. Das wäre was für unseren Sebastian, der ja heute leider nicht da ist.
Genau. Leider.
Aber genau, und dann gab es noch sowas wie Q-Topics. Da war dann sowas vorgestellt wie DVD-Kritik, Filmkritik, Musikkritik. Und dann gibt es noch Respekt. Ach ja, und da gab es zum Beispiel ein Interview mit Professor Dr. Lorenz Engel zu dem Weimar-Tatort. Auch ganz toll. Genau. Das heißt, unter Respekt waren immer so auch die Professoren mal interviewt oder eben einfach kurze. Genau, einfach kurze Impulsinterviews zu aktuellen Sachen. Genau. Also das war eben sozusagen die Mikro bis 2007. Und dann waren plötzlich alle weg, wie gesagt. Ne? Mhm. Und ich saß da. Und dann habe ich irgendwie mir so ein bisschen überlegt, ja, was könnte man machen mit dem vielen Geld, was uns ja irgendwie jährlich vom STUKO irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Ne? So.
Damals waren es anscheinend noch wesentlich weniger Initiativen, die euch das Geld weggegraben
Richtig,
haben.
Richtig, genau. Ne? Es waren wenige Initiativen. Und es war auch so, dass von den Initiativen keine Artikel kamen. Ne? Also trotz mehrmaliger Aufforderung. Ne? Und dann haben wir halt so gedacht, okay, dann nehmen wir uns jetzt einfach Brennpunkte der Uni und versuchen dazu eben Sonderausgaben zu machen. Mhm. Und die erste war dann eben die 24 zum experimentellen Radio.
Ah ja. Das heißt mit Schwerpunkt auf eine Initiative, in diesem Fall Bauhaus FM.
Genau, ja. Genau. Also da gab es einen Wechsel in der Radioprofessur und dann haben wir uns gesagt, okay, wir nehmen das zum Anlass, also um einfach unipolitische Sachen nochmal konkret zu thematisieren, weil es damals eben ja, also Zweifel am Verfahren gab und deshalb hat man gesagt, okay, wir machen nochmal eine Ausgabe und die war sogar dann auch mit einer CD, ne? Mhm. Also wo dann eben Ausgaben und Arbeiten des experimentellen Radios, also der Professur, eben auch nochmal vom Bauhaus FM kuratiert wurden und ja, da sind also auch ganz spannende Sachen dabei, ne? Also wäre vielleicht auch noch was zum Reinschneiden
dabei. Ja, kann man mal schauen, ob wir das ans Ende packen, ne?
Mhm. Da sind eben so Musik und Hörstücke von Bauhaus FM nochmal dabei. Ne? Also die wurden ja in großem Maße unterstützt, haben auch damals manchmal zu der Zeit noch aus dem Salon Konetzny gesendet. Und das sind sozusagen die Hörstücke, Beweisstücke dieser Zeit.
Ne? Ja.
Genau. Und was halt auch ganz schön ist, also die Fotos in der Ausgabe, die sieht man jetzt leider ja nicht, aber...
Wir müssten knistern, um es auszupacken.
Genau,
knistern. Das kannst du nicht auspacken, das ist ein Sammlerstück.
Ja, genau,
eigentlich
ja,
genau,
Fingerabdruck also, sicher. Genau,
mittlerweile sind es schon Sammlerstücke, aber wir sind natürlich irgendwie, werden natürlich den total tollen Podcast-Innie hier irgendwie einige Ausgaben zur Verfügung stellen.
Wir sind keine Innie.
der Podcast-Redaktion.
Referat.
Genau, Referat-Podcast. Genau. Und das Schöne ist halt, dass die Fotos in dieser Ausgabe wirklich auch eine Leerstelle markieren sollen. Ne? Also das sind halt Aufnahmen von dem alten Radiostudio, was damals noch in der B11 unten war, in dem Keller. Und da haben wir mit Absicht also auch große Mittelformat-Fotos gewählt, die damals Ferry Hensch gemacht hat, also ein großartiger Alles-Künstler und Fotokünstler. Und der hat im Prinzip also die Fotos für diese Ausgabe gemacht, die ihm auch nochmal so eine Art Leerstelle markieren sollen. Ne? Also ein verlassenes Radiostudio.
Ne? Ja.
Und das war eigentlich ganz spannend, weil es, glaube ich, irgendwie kaum noch Fotos auch aus der Zeit gibt. Und
ja, generell, auch wenn man heutzutage da runtergeht, da ist ja jetzt mittlerweile auch der Pool nebenan noch leer. Ja. Das ist durchaus spukig, wenn man da runtergeht. Und, Entschuldigung, eine kleine Geschichte am Rande, da gibt es auch eine Tür gegenüber von diesem alten Radiostudio, wo jemand so einen kleinen Zettel dran geschrieben hat und mit Kuli drauf geschrieben hat, Dekanat, an so einer alten, runtergekommenen Tür. Ja, das war dann die 24 mit, also sozusagen die erste Sonderform in ja, Plattencovergröße ungefähr.
Ja.
Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie es ist, in die 25 dann. Ist es das große Heft oder?
Die 25, das muss ich auch verlieren irgendwie.
Ne, ist die 26, das riesige.
Das ist die 26, das war die 23.
Die sieht auch großartig aus, dann fangen wir doch mit der an.
Okay.
Das ist im Prinzip dieser Weimarer Innenstadtplan, den die meisten wahrscheinlich kennen vom Programm für die Einführungswoche. Also wenn sie das erste Semester herkommen, das ist ungefähr dieser Plan. Ne?
Genau.
Und daraus ein Spielbrett gemacht mit Mini-Würfel dabei.
Genau.
Was war da die Idee genau?
Also das war eine Idee von unserem Gestalter Jan Gerner, der ja auch ja, mittlerweile ein total angesagter Typograf ist. Ne? Also alle, die von der Mikro weggegangen sind, haben Karriere gemacht. Also, nee, nee, genau, das ist halt irgendwie eine Gestaltungsidee von unserem Star-Typografen Jan Gerner, auch bekannt als Janone gewesen. Und zwar nämlich, das ist ein Spiel, der Umschlag der Mikro, man kann den also abnehmen. Und das ist also ein Spiel für ein Simulationsspiel für das Thüringer Hochschulgesetz. Ne? Also da geht es um, ja, wie man sozusagen spielerisch erfahren kann, für was man alles Gebühren zahlen muss. Ne? Mhm. Und das funktioniert halt so, dass man eigentlich nur würfelt und dann gibt es eben für verschiedene Würfelstände verschiedene Punkte.
Aktionsfelder und sowas.
Aktionsfelder, ja. Auf die man dann hier kommen kann und man kann das eben dann auch noch ausschneiden. Das ist so eine Art irgendwie Monopoly für Arme.
Ja, es liegt doch kein Geld dabei.
Na, das hier sind schon so die Euro-Scheine.
Nee, aber da stand Minus auf der Rückseite, von daher Minusbeträge.
Also, es sind alles Minusbeträge.
Ja, fast.
Irgendwie, also Genau, also hier für einen Hiwi-Job bekommt man dann, das ist, glaube ich, der einzige Plusbetrag hier irgendwie, 63,50 Euro, ne, irgendwie. Und hier noch eine BAföG-Nachzahlung. Aber im Prinzip war das natürlich im Zuge der Erhebung der Studiengebühren. Mhm. Also da haben wir sozusagen das mal simuliert, für was in Zukunft alles das Thüringer Hochschulgesetz eben Gebühren erheben kann. Nur so, und ja, das war eigentlich so die Idee für diesen Umschlag. Der Würfel, der hier vorne dran ist, ne, das ist natürlich alles handgetackert. Also, wir haben dann irgendwie bei eBay 1000 kleine Würfel erstellt. Haben dann irgendwie die da so in selbstgeschweißte Tütchen dran getackert. Irgendwie.
Wirklich?
Ja, ja, ja. Ah,
krass.
Also, weil die Tütchen selbst waren ja auch zu teuer, die mit diesem
Mehrmals Verschluss, ja.
Und dann haben wir so überlegt, okay, dann, ja, dann schweißen wir die selbst. Und wir hatten damals irgendwie so ein Haushaltsgerät irgendwie zum Verschweißen von Folien. Ne? Mhm. Also das war halt wirklich so, dass wir dann irgendwie immer so eins abgezogen, ne, irgendwie verschweißt, dann da so 5 Würfel rein und dann da eben so, immer so Abteilungen. Ne? Also das ist irgendwie das ist wahnsinnig krass viel Arbeit. So. Und das war dann auch irgendwie so 3 Nachmittage, also 3 Leute irgendwie.
Schön. Ja, wo wir schon bei den ganzen Basteleien sind, was habt ihr eigentlich alles für spezielle Maschinen? Also einmal diese Schweißmaschine, dann hatten wir letztens auch erst wieder im Einsatz die Pfalzmaschine.
Genau.
Außerdem stehen noch einige andere abenteuerliche Geräte rum.
Genau.
Was kam denn da alles zum Einsatz?
Also zum Einsatz kam hier noch die Ringbindemaschine. Also diese Ausgabe hier, die haben wir nachher nur
27,3.
Genau, die 27, oh, Entschuldigung, die 27,3. Also die letzte Ausgabe, da war eigentlich eine Ringbindung vorgesehen.
Mit so einem Ringdraht.
Genau, ja. Da wo es jetzt getackert ist. Und es wurden aber sozusagen nur die ersten 500 Ausgaben mit Ringbindung versehen. Danach ging es nicht mehr. Ne?
Okay.
Also es war einfach zu viel Arbeit.
So eine habe ich noch nie gesehen. Auch rare Stücke. Also,
genau, das waren auch die ersten, die weggingen. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, das ist zu unökonomisch, wir müssen tackern. Und dann haben wir uns ein sehr interessantes Gerät gekauft, und zwar einen Riesentacker mit dem Namen Rexel Gladiator. Genau, und dann haben wir halt fortan nur noch getackert. Und also es war auch ganz witzig, weil für die 27,3 gibt es halt auch, das sieht man ja, ne, irgendwie 5 verschiedene Arbeitsschritte. Ne? Mhm. Einmal das hier falzen, also den Außenumschlag falzen.
Das, ne, hat nicht die Druckerei übernommen.
Nee. Ja. Nee, das haben wir dann alles selbst gemacht.
Den Anhang tackern, den Anhang lochen oben, ne? Dann alles einlegen, dann sozusagen den Hauptteil tackern, den Anhang mit dem Gummi, mit dem Gummilitz versehen, dann zusammenfalten und den Aufkleber draufkleben. Ne?
Ja. Super.
Das war noch eine der Ausgaben, die eigentlich relativ schnell gingen.
Mhm. 5 Nächte.
Ja, lediglich.
Waren, ja, ja.
Immerhin hat man die Aufkleber an vielen Stellen auch gesehen. Also genau. Die Botschaft kam immerhin an.
Ja, und das ist ja auch so witzig, weil man ist so nach 5 Nächten irgendwie tackern, schrauben und konfektionieren und falzen irgendwie ja auch so am Rande des Wahnsinns. Ne?
Also man, da macht man es auch im Schlaf, ja.
Ne? Also, und das war halt dann schon so, dass man da irgendwie zu dritt, wir haben dann irgendwie Musik gehört und es irgendwie nebenbei auch ein bisschen dann betrunken und so, also um das alles irgendwie zu ertragen. Aber es gab keine Fehlkonstruktionen, ne? Also falls das jetzt hier irgendwie...
Also ich habe 2 Ausgaben davon. Wie gesagt, eine liegt bei uns auf der Toilette, eine bei mir im Bücherregal, Archiv. Eine davon ist sehr schlampig getackert, muss ich schon sagen.
Schlampig getackert?
Wahrscheinlich eine späte Ausgabe. Ja,
was außerdem noch völlig raussticht, obwohl wir jetzt schon auch diese quadratische, eingeschweißte Ausgabe besprochen haben, ist die riesengroße weiße, auf der Mikrokosmos auch noch steht und bei der auch eine CD beigelegt war, mit Weimarer Musik. Sind es ausschließlich Weimarer Musik eigentlich? Oder sind es auch andere?
Okay. Genau.
Und da ging es eigentlich schon hauptsächlich um Musik in Weimar, oder?
Genau, also die Mikro heißt ja Mikrokosmos. Und es lehnt sich natürlich auch im Titel schon an die Reihe, die damals die Weimarer Musiker veranstaltet haben. Die ist nämlich Weltraum Weimar. Mhm. Und dann haben wir halt so gesagt, okay, also wenn die jetzt einen Weltraum haben, dann haben wir halt einen Mikrokosmos und vielleicht kann man da irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist ja überhaupt, also ich glaube, die 26 ist die Mikro, auf die wir alle am stolzesten sind. Mhm. Also das muss man einfach so sagen, weil das ist ja im Musikmagazin, wie es im Buch steht. Ne? Also das ist ja schon so irgendwie, dass letztlich irgendwie das auch eine Ausgabe ist, die unseren großartigen Gestaltern Karl Badde und Jens Ole Meyer zu verdanken sind. Also das sind... wirklich total bizarre Form. Irgendwie, man sieht das schon hier vorne drauf an diesem komischen Tingeltangel-Blob irgendwie, der auch in mehreren Gestalterblogs gelobt wurde als Anti-Design, als irgendwie als großartige Referenz an die 80er. Ne? So, und also das ist halt schon so, dass also innen drin natürlich auch mehrere Fotos zu sehen sind von so Kosmonauten, von Astronauten, von
Robotern. Ja, stimmt, sehr weltraumlastig.
Und wir haben halt schon versucht irgendwie, also mal so diesen kleinen Kosmos, was kann eigentlich eine Studentenzeitung machen? Ja, und es gibt natürlich, das war halt auch eine Idee von unserem Gestalter Karl Bade, ein Poster in der Mitte und da steht nämlich auch noch irgendwie so was total Lustiges drunter, ein lang ersehnter Durchbruch kündigt sich an. Ne? Also wir haben sozusagen irgendwie...
Das haben wir bei meiner Mitbewohnerin im Zimmer.
Sehr gut. Ja. Ja. Und das ist halt schon so, ne? Also dass es da irgendwie anhand der Bilder, die natürlich auch immer Fotos mit Verschachtelungen und Verschaltungen und von Mustern, verschiedenen Formen sind, ne? Auch nochmal einen Bruch gab für den Text an sich, weil wir einfach versucht haben, mit Formen da auch zu experimentieren. Das heißt, es gibt Interviews, es gibt Essays, es gibt Filmkritiken, es gibt Musikkritiken, und es gibt natürlich vor allem diese große, starke Konzentration auf die Künstler vom Weltraum Weimar, auf die Musik, die natürlich auch alle was anderes machen. Ne? Also wenn man das hier mal irgendwie sieht auf der CD, ne? Also es gibt eher rockige Stücke von Joby Hart, es gibt ein Klavierstück von Maria Schwen, Peter Falk, das ist eher, ja, ich würde sagen, also um dem jetzt irgendwie gerecht zu werden, Country, Rock,
Folk.
Ach, einfach Peter Folk, genau. Dann irgendwie Chris Rottler, das ist ja irgendwie bitterster Diskurs-Pop, ne? Die Pentatones, die kennen wir alle. Dann Marlo, also mit seinem DJ-Projekt auch, und Jan Frisch, Singer und Songwriter. Dann geht's weiter mit Aline Cohn. Und das letzte Stück bildet eins von Milkwood, was heißt Mein langsames Leben, also auch ein Künstler, der wahnsinnig variabel ist. Und ja, und das haben wir versucht, irgendwie in dieser Ausgabe auch mal in den Formen der Texte auch mal wieder rüberzubringen. Und damit ihr auch mal hören könnt, also wie die Verschränkung von Text und Musik funktioniert, hört ihr jetzt ein Stück von Hempel und Sauter, das Lied meines Lebens, und das ist ein vertonter Text von Else Lasker Schüler.
Geworden, sie in mein Fern.
Ja, du hast ja vorhin erzählt, dass früher viel aus den Initiativen kam an Beiträgen und dann haben wir auch festgestellt, dass es mittlerweile mehr Initiativen gibt als früher. Warum produzieren die dann weniger?
Also, ja, das ist eine
sehr beziehungsweise warum kommt weniger an bei euch, ja, beim Stuko?
Genau, nee, das meine ich. Ich meine nicht, dass die weniger generell machen, sondern warum schicken sie euch weniger Texte?
Wir haben uns eigentlich lange gefragt, also ob es daran liegt, dass es irgendwie weniger textbasierte Initiativen sind. Das heißt irgendwie zum Beispiel der Maschinenraum, ne? Wie kann man die dazu kriegen, irgendwie uns ein Essay zu schicken oder halt irgendwie, also uns würde ja auch schon eigentlich das Foto von euch mit dem Staubsauger auch reichen.
Also, es oder ein bisschen Code.
Genau, oder einfach ein bisschen Code und so. Ne? Und das ist halt, glaube ich, immer ganz schwierig. Also die Initiativen tatsächlich auf dem Fuß ihres Bleistifts auch zu erwischen. Ne? Also das heißt irgendwie, die natürlich auch dazu zu bekommen, dass sie Sachen auch schreiben. Ne? Dann haben wir uns gefragt, okay, ja, vielleicht sind die Oberthemen, also jetzt Musik oder eben auch Schlaflosigkeit, also was natürlich aber auch ein großes Thema für den Maschinenraum wäre. Ne, irgendwie. Also ne, vielleicht sind die Oberthemen irgendwie zu ungenau gefasst, irgendwie, dass sich da...
Oder zu genau.
Irgendwie, oder sowas. Zu genau. Ja. Und letztlich ist es, glaube ich, einfach so, dass die Initiativen, also man muss ja das auch mal irgendwie, glaube ich, honorieren, ne? Dass irgendwie wer initiativ ist, natürlich auch schon immer viel Zeit oder viel Freizeit investiert in diese Initiative und dass da natürlich kaum noch Zeit ist, irgendwie nebenbei dann noch einen Artikel zu schreiben oder sowas. Ne? Also das ist, glaube ich, einfach so, dass die Mikro aus Zeitgründen schon immer unterbesetzt war, weil es einfach ein Projekt ist, was sehr, sehr viel Arbeit kostet oder sehr viel Zeit kostet und dass die meisten Leute wahrscheinlich deshalb irgendwie sich neben den Texten, die sie ohnehin für die Uni schreiben müssen und irgendwie den Texten, die sie lesen müssen, wahrscheinlich einfach nicht so viel Zeit nehmen können für die Mikro. Also das ist schon irgendwie, ja, und war es natürlich auch immer so ein Liebhaberprojekt irgendwie. Ne? Das heißt, es haben immer Leute gemacht, die zu viel Zeit hatten. Ja, aber es haben natürlich irgendwie Leute gemacht, die... ja, schon immer irgendwie eine Affinität zu Texten hatten oder die gerne irgendwie was ausdrücken wollten oder eben...
Oder generell mit Herzblut hier dabei sind.
Genau. Wir haben natürlich irgendwie auch, also hier in der Ausgabe 23 haben wir es auch geschafft, tatsächlich also auch mal ein gestalterisches Projekt dazu zu überreden, doch Gedichte einzuschicken. Ne? Also das heißt irgendwie, es gibt halt immer mal Projekte, auch, also jetzt bei den Bauings wahrscheinlich nicht so stark, aber doch bei der Architektur und eben auch bei der Gestaltung eben Texte zu produzieren und die versuchen wir eben auch oftmals abzudrucken. Also das zeigt sich hier auch in dieser Notizheft-Mikro, ne? Dass Daniel wirklich geschafft, irgendwie 80 Leute zum Schreiben zu bewegen. Also das muss man erstmal hinkriegen. Aber es ist natürlich geplant, die Initiativen stärker einzubinden, aber wir wissen immer noch nicht, in welchem Rahmen. Also das heißt, wie kann man ihnen zu nahe treten? Also sie irgendwie dazu bekommen, irgendwie was zu schreiben.
In die Tür bekommen, ja.
Und wie kann man es verhindern, dass sie sich für so einen Text auch verbiegen müssen? Weil das, das Schreiben, ich will nicht sagen, das muss einem liegen, weil gerade die Texte, die einem nicht liegen, die sind manchmal auch ganz toll, ja. Aber wir haben dafür sozusagen noch nicht das richtige Format gefunden. Aber vielleicht ist das
Podcast. Ja, wir versuchen hier durchaus einen ähnlichen Ansatz. Also wir haben uns ja vorgenommen, irgendwann mal alle Initiativen zu Gast zu haben oder zu Gast zu sein bei denen. Also wir sind jetzt auch hier übrigens im Mikroraum, wir waren ja auch im Horizontraum damals, wir besuchen ja auch die Leute. Und da müssen die Leute zwar erstmal nichts schreiben, aber kommen auch ein bisschen ins Grübeln über ihre Initiative selbst, zur Geschichte. Haben wir auch schon einiges gehört immer. Und da können wir immer die Empfehlung abgeben, schreibt doch mal der Mikro was. Ja, hoffen wir doch mal.
Die Audio-Piazza mit dem Bernd ist ja noch nicht veröffentlicht, aber da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Da ging es vor allem auch um das Engagement von Studenten heutzutage. Und ich glaube, wir sind alle gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es doch immer weniger leider wird. Mhm. Woran das liegt, haben wir auch noch ein bisschen drüber gesprochen und so. Aber ja, wie motiviert man denn Leute, Texte zu schreiben oder mitzumachen? So, das ist
beziehungsweise
schwierig.
Es müssen eigentlich gar nicht unbedingt Texte sein. Also man kann euch auch Bilder schicken oder Musik, wie man auch gemerkt hat. Ne? Das geht ja auch alles eigentlich. Genau. Videos wären vielleicht schwieriger. Aber
Genau, also das war auch so unsere Idee jetzt vielleicht für die ersten, zweitens, drittens, dass wir da gerne auch Arbeiten annehmen, die nicht das Format eines wissenschaftlichen Textes haben und nicht mal eines Textes, sondern auch eines Entwurfs, eines wie erstens, zweitens, drittens schon suggeriert, einer Planung, einer Gliederung, das wäre uns alles willkommen.
Genau. Wie diese Aufhaltbücher, wo sich dann welche Modelle ergeben können, Architekturmodelle und
genau, sowas.
Pop-up-Bücher, genau. Das wäre natürlich toll, ne, wenn wir mal so eine Pop-up-Zeitschrift auch
da machen. Da könnte Franzi mal fragen. Die hat ja gerade ihr Diplom gemacht über Pop-up-Bücher.
Das wäre ja super toll. Cool. Also, wenn das irgendwie zu bezahlen ist.
Ja, das sind das eigentlich nur haufenweise Schnitte. Also, wir haben eine super Idee. Mach doch mal.
Ja, mal wieder was für die Nächte. Für die langen, einsamen Nächte in Weimar. Okay. Ja. Nee, nee, also klar, ne? Also wir scheuen uns ja überhaupt nicht vor Handarbeit. Deshalb ist das ein super Tipp. Genau, also einfach mehr Raum für Entwürfe zu geben. Das ist eigentlich auch so ein bisschen Ziel, ne? Also oder auch mehr Raum zu geben für Zwischenstände. Also nicht immer das Perfekte abzubilden oder den vollendeten Text, sondern eben wirklich eigentlich auch mal Zwischenstände zu nehmen. Und zu gucken, wie sich das auch irgendwie dann der geneigte Leser auch selbst fortdenken kann. Ne? Das ist eigentlich auch ganz, ganz spannend. Und es geht ja auch immer um sowas wie eine persönliche Aneignung. Also jeder, der das Heft dann aufschlägt und liest, wird da ganz andere Sachen drin sehen, als der zum Beispiel, der jetzt irgendwie auch bei der Weltraummikro ein Musikhörer ist. Ne? Der wird eben andere Sachen zuerst lesen, als eben derjenige, den eher so die Filmkritiken interessieren. Oder, ne? Also das heißt irgendwie, es geht schon darum, dass man aus den Projekten, die man vielleicht sogar im Zwischenstand präsentiert, auch noch was anderes rausziehen kann, eine Methodik, also die sich dann im ersten, zweitens, drittens auch brechen kann, ne? Und für jeden selbst vielleicht auch was anderes ergeben kann. Ja.
Ja. Was? Ist denn, also wie interdisziplinär, um mal unser Lieblingswort wieder reinzunehmen, ist denn jetzt das neue Team wieder? Also ihr habt ja schon gesagt, ihr habt es geschafft, das ein bisschen aus der Medienkulturecke wieder rauszuholen, rauszuheben. Genau. Also habt ihr von allen Fakultäten wieder wen dabei?
Ja.
Ihr müsst jetzt nicht den Namen sagen.
Wir haben leider noch keinen Bauingenieur, aber das kriegen wir noch nicht.
Also liebe Bauingenieure.
Ja. Also liebe Bauingenieure. Hier gibt es noch.
Genau, wenn ihr euch angesprochen fühlt,
dann würden wir uns sehr freuen für einen transdisziplinären Austausch.
Braucht man da irgendwelche besonderen Fähigkeiten, wenn man mitmachen möchte?
Basteln
oder muss man einfach nur belastbar sein?
Ja, so handwerkliche Fähigkeiten wären schon willkommen.
Also man muss erstens, dann muss man zweitens.
Handschriftlichen Lebenslauf beifügen.
Also man muss einfach, glaube ich, irgendwie eine Liebe zu erstens, zweitens, drittens entwickeln können. Ne? Also das heißt irgendwie, das ist ja nicht nur irgendwie eine Arbeitsvorgabe, sondern natürlich auch irgendwie ja ein sehr strukturierter Ablauf. Ne? Und alles, was in so einer Redaktion passieren kann, verlangt natürlich immer Aufgabenteilung. Das ist ganz wichtig, glaube ich, damit nicht irgendwann jemand alleine dasteht und nachts Mikros falzen muss, ne? So wie es eigentlich ja auch so oft war. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, dass man einfach Leute findet, die mitmachen wollen.
Ja. Die sich Zeit nehmen und es macht auch Spaß.
Genau.
Habt ihr denn schon ein Thema für die erste, erstens, zweitens, drittens Ausgabe gefunden?
Ja, also wir haben da so drei Themen, ne, wieder Trilogie, da haben wir's. Und zwar Methode, Modell und Milieu. Womit wir uns auf quasi die Medien der Arbeitsweise der verschiedenen Bereiche beziehen. Und zwar Methode eher so im Sinn von Denkakt, die sich natürlich in jedem Bereich ganz anders gestalten, im Künstlerischen, im Technischen, im Theoretischen. Aber natürlich steht dahinter auch sozusagen diese Umwälzung von, okay, nicht streng methodisches Denken und nicht eine Vorgabe machen, jetzt wissenschaftliches Denken ist das und das und also wir gehen der Methode nach, sondern man spielt ja auch immer mit den Methoden und also dieser Möglichkeitsraum soll da geöffnet werden. Genauso beim Modell, das bezieht sich dann mehr sozusagen auf die dinglichen auf die Dinge, mit denen man auch arbeitet, und zwar sowohl als Theoretiker, auch da hat man theoretische Modelle, ja. Wie als Künstler, Aktmodelle, keine Ahnung, auch als Architekt und so weiter. Und bei dem Milieu geht es natürlich um die Verbindung aller dieser Bereiche, also Dinge und Theorien und Methoden und das Arbeitsmilieu quasi, ja. Aus dem genau etwas entstehen soll. Und das ist quasi so ein ganz großer, offener, loser Rahmen. Eine
offene Arbeitsanleitung. Genau.
Ja, dass der nicht etwas vorgeben soll, sondern eher mal die Leute zum Nachdenken darüber anregen soll, wie sie arbeiten und wie sie etwas konstruieren. Mhm. Ob sie jetzt wissenschaftlich arbeiten oder künstlerische Werke oder Brücken oder was auch immer sind.
Passt ja auch super zum Arbeitsraumthema.
Ja.
Über das wir auch schon oft gesprochen haben hier.
Genau. Also es gibt ja im Prinzip, also auch gerade, ne, für die unterschiedlichen Ausgaben, haben wir natürlich schon geguckt, okay, was ist an der Uni zu handen oder was kann man da eben verarbeiten, und das hatten wir dann eben auch so anhand irgendwie so dieser Umfelder auch nochmal so angelegt. Also es gibt ja für das Modell, gibt es zum Beispiel auch das Kolleg für Modellqualitäten in der Berkauer Straße, ne? Und also wie kann man sozusagen aus diesen verschiedenen Sektionen, die hier an der Uni auch zu handen sind, eben wirklich einen interdisziplinären Kontext bilden. Ne? Also das heißt irgendwie vielleicht, also eigentlich hat sich so ein bisschen auch die Idee ergeben, ich war mal in einer Vorlesung bei den Mediensystemen von Benno Stein.
Oh, hast du dich getraut?
Genau, also das ist unglaublich, wie inspirativ das wirklich ist. Ne? Ich habe irgendwie eine Vorlesung gehört von Benno Stein zur Clusteranalyse. Mhm. Und ich habe sofort gedacht, ja klar, das ist ja genau das, was wir eigentlich auch machen mit unseren Texten. Ne? So, also da gibt es unglaubliche Verbindungen, die wir, glaube ich, einfach mal anpacken und aussprechen müssen. Also
es muss definitiv anstatt des Aufklebers Bildredaktion der Aufkleber interdisziplinär von.
Wobei es natürlich irgendwie auch immer nur in der Redaktion aufgeht. Ne? Also,
ja, ich meine nicht, dass die Redaktion wegfällt, sondern einfach als neue Aufkleberidee.
Genau. Also jetzt, Interdisziplinarität, jetzt. Ja, das war auch ein großes Anliegen. Genau. Und dann haben wir uns natürlich auch immer gefragt, ne, also ob sowas überhaupt nur in einer Universität im Nebeneinander möglich ist und in einer Redaktion in Verbindung. Ne, so. Das wäre spannend, das vielleicht nochmal rauszufinden, ob dann die einzelnen Ausgaben irgendwie in einen größeren Kontext von der Uni gefördert werden oder ob es dann tatsächlich irgendwie mal sowas wie den Bogenersatz gibt oder dass sie tatsächlich sagen, okay, wir finden es so gut, wir wollen das jetzt institutionalisieren oder so. Also weil es kann eigentlich nicht sein, dass irgendwie natürlich der Stubo dafür aufkommt.
Ja, kann schon sein.
Also der kann sich beteiligen, klar. Ja. Der kann die Kassetten bezahlen und die CDs.
Ach, die Kassetten liegen hier doch noch immer rum, oder?
Ja, die sind da hinten. Es gibt auch ein Tape von Sebastian.
Das ist das Einzige, das angekommen ist.
Das Einzige, das angekommen ist.
Oh, das können wir ja vielleicht im Outro spielen. Ja, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Noch die Frage, möchtet ihr noch irgendwas ganz Wichtiges erzählen oder fällt euch noch was Bestimmtes ein?
Also zum Weltfrieden. Ja, also es bleibt. Und die Diskriminierung der Frau in der Wissenschaft. Wäre noch ein Anliegen.
Ja, also es gibt sehr große Löcher, die da klaffen, also über die wir jetzt auch nochmal berichten könnten. Aber ich glaube, das wichtigste Schlusswort ist einfach, bildet Redaktionen.
Okay. Dann danke ich vielmals, dass ihr da wart, uns einen großen Einblick gegeben habt in Vergangenheit und Zukunft und dass alle Hörer sich aufgerufen fühlen dürfen, mitzumachen, Sachen einzusenden. Genau, und damit war es das mit unserer wahrscheinlich letzten Ausgabe vor Weihnachten. Musik hatten wir heute schon zwischendrin mal, dann überlegen wir mal noch, ob wir noch was im Abspann spielen oder das Tape von Sebastian nehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. So, wir haben uns jetzt entschieden, am Ende nicht noch irgendwie ein weiteres Lied einzuspielen, sondern nochmal eine Lesung zu veranstalten. Jeder hat sich gerade einen Text rausgegriffen aus irgendeiner Mikroausgabe und Manu beginnt mit...
Ja, ich lese den Text vor "And Make You Just Like the Rest" aus der 26. Ausgabe der Weltraum Weimar Mikro. Und es ist ein Text von Annette Jahn. Am 3. April 1984 musste ich pinkeln. Ich war schon zu Bett gegangen und so nutzte ich die Gelegenheit, noch einmal bei meiner Mutter reinzuschauen, die noch fernsah. Ich war 11 Jahre alt und ahnte nicht, dass sogleich das Ende meiner ahnungslosen Kindheit eingeläutet werden würde. Was dann kam, veränderte mein Leben in nicht umkehrbarer Weise, denn ich sah was ganz Unglaubliches. Das Video zu People are People von Depeche Mode. Das ausgestrahlte Format hieß Formel 1 und seit dieser Stunde hatte mich Pop und seine Verwertungsmechanismen fest im Griff. Eine meiner ersten Amtshandlungen als frisch gebackener Depeche Mode-Fan war der Erwerb einer Bravo-Seite mit einem Konterfei von Dave Gahan für 20 Ostmark. Der Verkäufer war ein Freund meines Bruders, doch das brachte mir leider keinerlei Preisnachlass. Der Handel mit Bravo-Seiten war ein knallhartes Geschäft. Der Plastiklichtschalter meines Zimmers wurde mit Hilfe von Nagellack zur Werbefläche für meine Schützlinge. Den Rückdeckel meines Hausaufgabenheftes peppte ich mit einer eigenhändigen Zeichnung meiner Band auf. Fansein im Osten war eine Leidenschaft mit leicht masochistischer Note, denn im Grunde konnte man nicht damit rechnen, seine Band jemals anders als medial vermittelt zu erleben. Trotzdem war ich mir sehr sicher, dass ich eines Tages Dave Gahan persönlich gegenüberstehen würde und er sich natürlich in mich verlieben würde. Klarer Fall. Im Geiste sah ich unsere Begegnung, ich weiß nicht warum, auf dem Flughafen von London stattfinden. Dort erwartete er mich bereits. Irgendwas passt da nicht zusammen, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Überhaupt war London für mich der Brennpunkt der Sehnsucht nach einer besseren, cooleren Welt. Dort schien das Leben stattzufinden, ich hatte nur irgendein minderwertiges Surrogat erwischt. In meiner Stadt gab es einen kleinen Intershop, ein Geschäft mit einer sehr willkürlichen Auswahl westlicher Konsumartikel, in dem man für Westgeld oder gleichwertige Forum-Schecks einkaufen konnte. Ich war zwar nie im Besitz solcher Zahlungsmittel, allerdings war es dort üblich, dort regelmäßig nachzusehen, was man nicht haben kann. Unter diesen Dingen, die ich nicht haben konnte, war die LP Some Great Reward von Depeche Mode. Das Cover schmückte ein Brautpaar vor einer Industriekulisse. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Platte dort im Regal stand, aber ich ging einmal die Woche hin, um sie mir anzusehen. Die einzige Möglichkeit, an die Musik zu kommen, waren Mitschnitte aus dem Radio oder coole Freunde. Ich musste vom Radio mitschneiden. Stereo war nur unter Inkaufnahme massiver Störgeräusche zu haben und die Radiomoderatoren quatschten regelmäßig in die Lieder rein, die man aufnehmen wollte. Ich plädiere dafür, dies als Sonderform des Kalten Kriegs zu werten. Meine Begeisterung für Depeche Mode fühlte sich für mich an, als hätte ich das Rad neu erfunden. Ich war der einzig wirkliche Fan, auch wenn die Schulbänke zu dieser Zeit mit der heiligen Dreifaltigkeit Depeche Mode, The Cure, die Ärzte geritzt wurden. Meine Freundin war der einzig wirkliche The Cure-Fan, so kamen wir uns nicht in die Wege. Lange konnte ich jedoch nicht die Tatsache ignorieren, dass sich die anderen Fans meiner Band gern Depeschis nannten. Ich fand das ziemlich albern und vereinnahmend. Ich beschloss, mein Fansein fortan sehr privat zu halten. Nachdem ich Ende der 80er mit Reisefreiheit beschenkt wurde, setzte ich mich während eines Aufenthaltes in London in den Zug nach Basildon, dem Geburtsort der Band, um zu sehen, was man nicht sehen konnte. Kaum zu sagen, was ich erwartet hatte. Die Stadt war leer und auf der Suche nach Menschen landete ich im ersten überdachten Einkaufszentrum meines Lebens. Ich fuhr befremdet und enttäuscht zurück. Schon einige Jahre vor diesem Moment wurde die Musik, die ich hörte, zunehmend düsterer. Songs wie Dicker Londoner Nebel, in denen ich mich verstanden und aufgehoben fühlte. Über die Jahre ist die Spannbreite dessen, was unter meinen Augen und für meine Ohren Geltung findet, erheblich größer geworden, wenn auch ein Hang zum Melancholischen geblieben ist. Irgendwie habe ich die 80er lieb. Sie sind wie eine alte Decke, unter die ich mich gern verkrieche, wenn alles keinen Sinn zu haben scheint. Ich stelle mir dann vor, das Leben wäre ein endloser Popsong, so nichtssagend wie allumfassend.
Vielen Dank. Wer möchte als nächstes? Bin schon Sebastian.
Ja, Heft 6. Ah, ja, genau. Ich lese aus der Mikro Heft 6 vom 2. Juni 2002. Und zwar ist das ein Text von Subsignal. The roots of education are bitter, but its fruits are sweet. Aristotle. GNU Linux is not simply a free alternative to commercial proprietary operating systems. It's a lifestyle and a mindset, and a tool more powerful than anything you might have seen on your computer yet. Subsignal is a small group of open source enthusiasts. We believe that open technologies are the way to go if you want a free world.
As computers get more and more important in our daily work, they coin our lives, and well over 90% of the existing operating systems are produced by a single huge, possibly evil company, Microsoft. Evil, you say? You guys are fundamentalists. We're not. We are realistic enough to see that the current situation does not leave much choice to most normal computer users. You need certain software because either it's the only tool to accomplish the task at hand, or because you got used to using it and do not want to switch. And that software usually runs on Windows. We want the situation to change. Choice is good. Monopolies, real or de facto, are bad. Do we need to go into details here? No? Good. The current state of the software industry is highly concentrated. The average computer user is used to have a few broadly distributed tools at hand, which he can use to accomplish a small set of predefined tasks. Everything repeat. Everything you can do on your average computer has been envisioned exactly like this by the developers of the software you use. You think that you, as a graphic designer, for example, are not influenced by the tools you use, but are still free in your creativity? Think again. And look at how graphics changed with the advent of a certain vector graphics application called Flash. The computer by itself is much, much more flexible. It's a generic data processing tool. To harness this power, we must understand how it works internally. We must learn to reconnect existing components in new ways, and sometimes we must invent completely new tools. These abilities are currently reserved for a small elite of people capable of speaking cryptic computer language. And this is where Subsignal comes into the picture. We try to help each other internally and help you to get further on the way to a full understanding of the tools at hand. And there are already a lot of tools available under open source licenses, free for you to use legally. And as a final aim, we just might achieve the point where a few of us, or our fellow students, understand enough to bring the whole community a few steps further by actively developing more free software.
Okay. Aus dem Mikro 27, etwas Besinnliches zum Advent. Das kleine Glück von Julia Buschbeck. Wenn der letzte Wassertropfen aus dem Ohr rinnt, in liebevollen Gedanken an eine Person durch die Stadt gehen, den Kopf heben und genau diese Person vor sich sehen. Einen Satz finden, der genau das ausdrückt, was man meint. Das schönste Lied von allen den ganzen Tag im Kopf haben und sich daran nicht satt hören können. Eine Karte von jemandem, von dem man seit Jahren nichts gehört hat. Wenn einem der Name, nach dem man seit 2 Tagen sucht, wieder einfällt. Den ganzen Weg zum Bahnhof rennen und wenn man sich gerade in den Zug geworfen hat, fährt er tatsächlich gleich ab. Nach 7 Stunden durch den Schnee irren, die Hütte doch noch finden und genügend Holz zum Heizen haben. Nicht auf das große Glück warten.
Ich möchte jetzt noch einen auch relativ kurzen Text vorlesen, ebenfalls aus der Ausgabe 27.1. Und das war die erste, die ich hier gelesen habe, als ich in Weimar angekommen bin. Und der Text ist einfach bei mir hängen geblieben sozusagen. Und zwar ist es Der Aufbruch, ein bürgerliches Schauspiel in einem Akt von Stefan Brassel. Am Anfang steht ein Zitat. Alle Künste sich umfassend. Denn aus der Kräfte schönen vereintem Streben erhebt sich wirkend erst das wahre Leben. Das ist von Friedrich Schiller, Die Huldigung der Künste. Jetzt geht's los. Personen. Herr F., Kulturbürger. Frau F., seine Frau. Herr A., ihr Arzt. Herr N., mittelloser Maler. Kleines Mädchen und Chor verschiedener Nebenpersonen. Prolog. Die Szene ist eine Gasse, gesäumt von alten, aber notdürftig instand gesetzten Häusern. Unweit öffnet sich die Gasse zu einem kleinen Platz, in der Mitte eine hohe Eiche. Zur Linken hinter den Häusern ein Kirchturm. Die Glocken schlagen rhythmisch zur vollen Stunde. Zur Rechten eine Galerie mit großen Fenstern zur Straße. Erster Akt. Eine Gruppe von Menschen, darunter Herr und Frau F. in Begleitung von Herrn A., Herr N., teilnahmslos in der hinteren Szenerie, sich mit Gläsern und Zigaretten in der Hand unterhaltend. Das kleine Mädchen betritt die Szene vom Platz kommt, verspielten Schrittes. Kleines Mädchen. Kleingeister, alles Kleingeister! Der Chor bezwingt sich und steht mit ruhiger Fassung da. Der Vorhang fällt. Danke.